Ich glaube, es ist meine Lieblings-Ostergeschichte. Diese Geschichte von den beiden, die da nach Emmaus unterwegs sind und die deshalb so in der Bibelfachsprache einfach nur die Emmaus-Jünger heißen. Ich glaube, es ist meine Lieblingsgeschichte, weil die einfach alles hat, was eine gute Geschichte braucht. Da ist Täuschung im Spiel und Enttäuschung, Überraschung, da ist Spannung drin. Also es ist wirklich eine geniale Geschichte. Und ich möchte euch heute Morgen so ein bisschen mit hineinnehmen, warum diese Geschichte auf der einen Seite in historischer Hinsicht, also auf das Auferstehungsgeschehen, von Bedeutung ist, aber auch, warum ich meine, dass da eine tiefe theologische, also eine geistliche Botschaft für uns heute drin steckt. Die beiden Emmaus-Jünger, der eine von ihnen wird mit Namen genannt, Kleopas, so steht da. Warum eigentlich wird da nur einer mit Namen genannt? Warum wird überhaupt einer mit Namen genannt? Was denkt ihr? Warum wird der Name genannt? Nun, das ist wahrscheinlich ein Indiz dafür, dass dieser Kleopas zu der Zeit, als dieser Bericht verfasst wurde, in der Gemeinde war, in der Urgemeinde, dass er ansprechbar war, dass er bekannt war, sozusagen als Referenzpunkt, als Augenzeuge, da kann man hingehen. Wenn ihr das wissen wollt, was ich da geschrieben habe, ob das stimmt, dann fragt den Kleopas. Ja, Märchen oder erfundene Geschichten haben in der Regel keine konkreten Namen, sondern es war einmal ein König oder es war einmal irgendjemand. Aber da wird ein konkreter Name genannt. Aber warum nur einer? Ich habe lange Zeit gedacht, das waren zwei Männer. So, auch bei den Bildern, es gibt ja viele bildliche Darstellungen dieser Emmaus-Jünger, sind es eigentlich immer zwei Männer. Mittlerweile geht die Forschung davon aus, es war wahrscheinlich ein Ehepaar. Und, naja, man hat einfach den Mann genannt, den Hausherrn, der Kleopas. Die Frau war nicht so wichtig. Wir würden es heute vielleicht anders sehen, aber also vermutlich war das ein Ehepaar, ein jünger Ehepaar, das in Emmaus gelebt hat. Denn die haben ja auch in einem Haus gelebt. Das wäre schon sehr komisch für damalige Verhältnisse gewesen, dass zwei Männer in einem Haus wohnen. Das gab's eigentlich gar nicht. Also auch das spricht dafür, wenn die da miteinander das Brot brechen, dass es sich um einen Haushalt, der nun mal aus Mann und Frau, vielleicht auch Kindern besteht. Also dieses Ehepaar war über die Festtage in Jerusalem und war nun unterwegs nach Hause. Sie waren enttäuscht. Sie wussten, jetzt ist die Geschichte zu Ende, jetzt gehen wir wieder nach Hause. Und wie es morgen weitergeht, das wissen wir noch gar nicht. Was mich an dieser Geschichte historisch fasziniert, ist ein Zug, der sich durch alle Auferstehungsberichte, egal von wem sie geschrieben wurden, Matthäus, Lukas, Markus oder Johannes, der sich durch alle Auferstehungsberichte durchzieht, ein seltsamer Zug, der mich beschäftigt, seit ich Kind bin, nämlich die Tatsache, dass die Jünger den Auferstandenen nicht erkannt haben. Das ist doch seltsam. Ich habe mich immer gefragt, hey, wenn ich da gewesen wäre, ich weiß doch, wer der Jesus ist. Ich kenne den doch. Das ist doch eigentlich gar nicht zu fassen, dass die da wie blind durch die Gegend laufen und ihn erstmal gar nicht erkennen. Zieht sich durch alle Auferstehungsberichte durch und ist aus meiner Sicht ein starkes Indiz dafür, dass diese Geschichten in dieser Form, wie sie uns überliefert sind, nicht einfach erfunden sind. Sie weisen darauf hin, dass die Jünger, die Nachfolger, die Freunde von Jesus einfach keinen Begriff, keine Vorstellung davon hatten, wie sieht ein Auferstandener aus? Ja, der Auferstandene ist ihnen in einer Realität begegnet, von der sie schlechterdings einfach keinen Begriff hatten. Sie wussten das nicht. Wie sieht eigentlich ein Auferstandener aus? Und wenn man so ein bisschen zurückgeht, so in die Auferstehungsvorstellungen der damaligen Zeit, das ist ganz interessant, dann merkt man, dass da ganz andere Vorstellungen waren. Und ich möchte mal auf eine eingehen, die ganz modern ist. Und da habe ich mich schon in meinem Studium damit auseinandergesetzt. Ich habe mal mit einem meiner Theologieprofessoren diskutiert. Der hat mir gesagt, es ist doch eigentlich gar nicht entscheidend, ob Jesus leiblich auferstanden ist. Es ist gar nicht entscheidend, ob Jesus leiblich auferstanden ist. Es ist völlig wurscht, ob das Grab zu oder offen war, ob da noch jemand drin lag, ein Leichnam oder nicht. Hauptsache ist doch, dass die Jünger den Eindruck gewonnen haben, dass Jesus lebt. Dass er irgendwie weiterlebt. Dass sein Geist lebt. Hauptsache, die Jünger haben diese innere Gewissheit gewonnen, dass Jesus irgendwie weiterlebt. Aber ob Jesus leiblich auferstanden ist, ob das Grab leer ist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und ich habe so in den letzten Tagen gedacht, wenn dieser Theologieprofessor das einem Juden aus dem ersten Jahrhundert erzählt hätte, der hätte ihn ausgelacht. Der hätte gesagt, lieber Theologieprofessor, was ist eigentlich das Besondere an dem, was du mir da erzählst? Alle Menschen leben nach dem Tod irgendwie weiter. Alle Menschen, wenn sie tot sind, deren Geist oder Seele lebt irgendwo im Jenseits weiter. Das ist doch gar nichts Besonderes, was du mir hier erzählst. Was soll da eigentlich das Besondere daran sein? Das ist das, was unsere Überzeugung ist. Wenn die Menschen tot sind, dann lebt in irgendeiner Form die Seele, der Geist im Jenseits weiter. Und ab und zu geschieht es, dass auch solche Visionen stattfinden, Erscheinungen, Totenerscheinungen. Das wird in allen Religionen überliefert, das wird im Judentum überliefert, das wird auch bis in die Neuzeit überliefert, dass es zum Zeitpunkt des Todes oder kurz danach irgendwie seltsame parapsychologische Phänomene gibt, die wir nicht so richtig einordnen können, dass man so den Eindruck hat, da erscheint einem irgendwas. Aber lieber Theologieprofessor, was das eigentlich zeigt, ist nur, dass der Mensch wirklich tot ist. Ja. Das glauben wir. Wenn der Mensch tot ist, dann ist es so. Dann ist er vielleicht im Jenseits und vielleicht sagt er auch nochmal Grüß Gott und ist dann endgültig verschwunden. Aber kein Mensch im ersten Jahrhundert wäre auf die Idee gekommen, das als Auferstehung zu bezeichnen. Sondern, ja, der ist tot. So ist es nun mal, wenn die Menschen tot sind. Niemand im ersten Jahrhundert wäre auf die Idee gekommen, diese Vorstellung, diesen Glauben als Auferstehungsglauben zu bezeichnen. Und deshalb sind diese Geschichten so wichtig, auch diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern, weil das, was da berichtet wird von dem Auferstandenen, das ist kein Gespenst, das ist kein Geist. Ein Gespenst, ein Geist, der läuft keine 12 Kilometer mit jemandem und unterhält sich mit jemandem. So ein Geist, der isst auch nicht zu Abend. Ja, also diese Berichte schildern auf der einen Seite wirklich eine körperliche, eine leibliche Realität des Auferstandenen. Der geht mit ihnen, der wandert mit ihnen. Er isst mit ihnen, er redet, er unterhält sich, er fragt, er lässt sich die Geschichten erzählen, setzt sich dann an den Abendbrottisch. So, das ist die eine Seite. Diese Geschichte atmet eine Realität, die sehr leiblich ist, aber von der die Jünger damals einfach noch keinen Begriff hatten. Auf der anderen Seite, jetzt kommt dieses Element, das ich vorhin erwähnt habe, auf der anderen Seite wird auch deutlich gemacht, dass es sich um diesen Menschen, der da mit ihnen wanderte, nicht einfach um einen reanimierten Jesus handelt. Um einen Jesus, der sozusagen wieder so wie er war, ins Leben zurückgekehrt ist. Er ist nicht einfach wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. Denn dann wäre es völlig absurd, von diesem Menschen zu behaupten, man erkennt ihn nicht. Ja, das wäre völlig absurd. Also ein Mensch, der mit dem ich 3 Jahre zusammengelebt habe, mit dem ich unterwegs war, den ich in den unterschiedlichsten Stresssituationen und Freudensituationen erlebt habe, dessen Schweiß ich gerochen habe, den ich umarmt habe, den ich in allen Situationen erlebt und erfahren habe, diesen Menschen nicht mehr zu kennen, wenn er tatsächlich wieder so vom Krankenbett, vom Totenbett aufsteht, wie er war, das wäre völlig absurd. Und so sehen wir, dass wir in diesen Berichten durch dieses seltsame Indiz, dass da ein Auferstandener körperlich wirklich da ist, aber doch in einer Erscheinungsweise, die Raum und Zeit sprengt, sehen wir einen starken Hinweis, dass das nicht einfach irgendeine Erfindung ist, dass sich hier nicht irgendwelche enttäuschten Menschen etwas zurechtgelegt haben, etwas zurechtgebogen haben, weil sie sich eine Illusion schaffen wollten, die sie nicht verlieren wollten. Nein, diese Menschen werden konfrontiert mit einer Realität, für die sie schlechterdings keinen Begriff haben und die sie einfach nur so schildern können. Jesus ist leiblich auferstanden, aber er ist nicht einfach mehr ein Mensch, der gebunden ist an Raum und Zeit, der unseren dreidimensionalen Bedingungen unterliegt. Er ist leiblich da, aber er ist nicht mehr sterblich. Wie sieht ein Mensch aus, der einen Leib hat, aber nicht mehr sterblich ist? Wie sieht er aus? Keine Ahnung. Genau so war es. Keine Ahnung. Sie erkannten ihn nicht. Es war Jesus und er war doch irgendwie ganz anders. Das ist so die historische Relevanz dieser Berichte. Ich finde sie unglaublich spannend, weil wir immer wieder merken in den Osterberichten, dass da nicht einfach irgendwelche Märchen erzählt werden, die sich die Menschen ausgedacht haben. Wenn wir Geschichten ausdenken, mit denen wir uns und andere überzeugen möchten, dann sind diese Geschichten in der Regel sehr plausibel. Ja, die müssen einfach einleuchten, die müssen stimmig sein, die müssen passen auch in unser Weltbild. Sonst glauben wir sie selber nicht und sonst glauben uns auch die anderen nicht. Aber diese Geschichten sind so fremd, so überrascht, dass wir einfach spüren, hier sind Menschen von einer Realität eingeholt oder überrumpelt, überrascht worden, mit der sie gar nicht gerechnet haben. Das ist so die historische Ebene. Man könnte noch viel mehr Details hier anfügen, aber das soll es mal dabei bewenden lassen. Diese Geschichte ist aber noch mehr als nur eine interessante historische Geschichte. Diese Geschichte berührt mich auch geistlich zutiefst. Weil ich glaube, dass wir alle, die wir an Jesus glauben, dass wir uns in dieser Geschichte wiederfinden. Dass sie unsere Lebenswelt berührt und abbildet. Ich glaube, dass es sich bei dieser Geschichte nicht nur um eine skurrile Erinnerung handelt. Ja, so war das halt damals an dem ersten Ostersonntag. Sondern dass diese Geschichte uns auch überliefert wurde, weil wir uns darin wiederfinden. Weil sie uns abholt, dort, wo wir sind. Ist es nicht bei uns auch so? Ich frage dich ganz persönlich, ich rede aus eigener Erfahrung, dass es Ostern ist, aber diese Wirklichkeit gar nicht richtig angekommen ist in meinem Leben. Dass ich weiß, Jesus ist auferstanden, er ist der Herr des Kosmos, des ganzen Universums, aber meine kleine, bescheidene Welt, die sieht oft so Emmausmäßig aus. Kennt ihr das? Diesen Wahnsinnsspagat? Auf der einen Seite, da glaube ich irgendwas, was Himmel und Erde verändert hat. Aber ich bin unterwegs nach Emmaus. Ich bin enttäuscht, bin frustriert. Ich kann es nicht glauben. Es ist gar nicht richtig angekommen in meinem Herzen. Ich glaube, dass diese Emmaus-Geschichte uns deshalb überliefert ist, weil das unsere Lebensrealität ist. Das ist nicht nur eine skurrile Erinnerung. Mensch, waren die blöd, die beiden damals. So, also, nein, uns wäre das nicht passiert. Ja, seltsame Geschichte, steht halt in der Bibel. Nein, nein, das sind wir. Das bist du, das bin ich. Und deshalb lasst uns nochmal in diesen Text schauen, was für ein Grund wird uns denn angegeben, warum die beiden Emmaus-Jünger da so frustriert und so einsam und enttäuscht auf ihrem Weg gehen. Und als Jesus dazukommt, unerkannt ihn nicht erkennen. Und was sich da abspielt, was für ein Grund wird dafür angegeben? Es werden eigentlich zwei Gründe angegeben. Der eine Grund, vielleicht können wir nochmal kurz den Text anbeamen. Simon, geht es? Okay. Hier in Vers 16, da heißt es, sie erkannten ihn nicht, sie waren wie mit Blindheit geschlagen. In der Luther-Übersetzung heißt es, ihre Augen waren gehalten. Ihre Augen waren gehalten. So wie ich das verstehe, weist das in gewisser Weise auf einen gewissen objektiven Sachverhalt hin. Diese Realität war ihnen nicht zugänglich. Das ist eine passive Formulierung. Auf der einen Seite wird da ausgedrückt, die konnten da gar nichts dafür. Diese Realität erschloss sich ihnen einfach nicht. Manche Ausleger vermuten hinter diesem Passiv sogar das sogenannte Passivum Divinum, das göttliche Passiv, da verbirgt Gott etwas vor ihren Augen. Und wisst ihr was, das finde ich unglaublich stark. Was uns diese Geschichte damit sagen möchte, ist die, du hast recht, wenn du manchmal dich fragst, wo ist Gott in dieser Welt? Es ist tatsächlich so, dass Jesus der Herrscher ist über das Universum, aber seine Herrschaft ist noch nicht wirklich sichtbar in allen Bereichen. Kennt ihr das? Gibt's hier in Böblingen oder Holzgerlingen oder Dagersheim, gibt's da Bereiche, Mächte, wo die Herrschaft Jesu Christi noch nicht ganz vollständig sichtbar ist? Gibt's sowas? Volksbank oder keine Ahnung, Daimler oder Familie Schroth oder keine Ahnung. Gibt es solche Bereiche? Syrien? Nordkorea? G8? Klimawandel? Ich brauche diese Dinge gar nicht ansprechen. Wo ist da die Herrschaft Jesu sichtbar? Wo sehen wir das? Und seht ihr, auf der einen Seite sagt uns diese Geschichte, du bist nicht falsch, du bist nicht verkehrt, wenn du dir diese Frage stellst. Das ist tatsächlich so. Jesus ist Herr, aber er offenbart seine Herrlichkeit noch nicht im vollen Maß. In gewisser Weise bin ich unglaublich erstaunt, wie war ich dieses Jahr, als ich diese Auferstehungsberichte alle nochmal durchgelesen habe. Und ich habe gemerkt, eigentlich, wenn ich es genau betrachte, tritt Jesus in diesen Auferstehungsberichten oder an diesem Ostersonntag genauso demütig und unscheinbar auf wie am Karfreitag. Wenn ich Jesus gewesen wäre, am Ostersonntag, ich hätte die himmlischen Heere nach Jerusalem einmarschieren lassen. Versteht ihr? Ich hätte mal so kurz die Sonne außen angeknipst, um zu sagen, hier bin ich. Ich bin King. Wenigstens so ein 2 Kilometer großer Neonpfeil, der so auf mich zeigt oder so, wäre ja auch möglich gewesen, ja? So macht das Jesus nicht. Seltsamerweise. Jesus tritt genauso bescheiden auf nach seiner Auferstehung wie vorher. Er ist mal da und sagt, Friede sei mit euch und zeigt sich seinen Jüngern, aber er haut nicht auf den Putz. Und deshalb kann ich dir einfach nur sagen, wenn dein Herz manchmal es fast zerreißt von dieser Frage, wo bist du, Jesus? Dann ist das okay. Dann ist das wirklich okay. Das sagen dir die beiden Emmaus-Jünger. Du musst dir nichts vorwerfen. Das sind meine Fragen. Das sind die Fragen dieser beiden, die da unterwegs sind. Der berühmte Neutestamentler Oskar Kullmann, der in Basel gelehrt hat, ich durfte ihn noch kennenlernen, der hat diese Unterscheidung eingeführt in die Theologie, die ich bis heute unglaublich genial finde. Er hat gesagt, es gibt einen, im Blick auf den Zweiten Weltkrieg hat er das illustriert, es gibt einen D-Day und einen Victory Day, einen V-Day. Einen D-Day, das ist der Decision Day. Das war zum Beispiel Stalingrad oder der 6. Juni, der Einmarsch der Alliierten da in der Normandie. Da wurde die Entscheidungsschlacht geschlagen. Da ist die Schlacht gekippt. Ab diesem D-Day war klar, der Hitler hat den Krieg verloren. Er wurde besiegt. Er war definitiv schon so stark geschwächt, dass er besiegt war. Aber bis zum Victory Day am 8. Mai zur Kapitulation, da war es noch ein Jahr. Und da wurden noch furchtbare Schlachten geschlagen. Und da haben sich manche noch gefragt, hey, werden wir diesen Krieg jemals gewinnen? Wird das jemals so weit sein, dass die Bösen kapitulieren? Und da sind auch noch viele Menschen gestorben. Und Oskar Kuhlmann nimmt das so als Beispiel. Wir leben jetzt nach Ostern in der Zeit dieses D-Days. Die Entscheidung ist wirklich geschlagen. Der Böse ist besiegt, der Tod ist überwunden. Aber wir warten noch auf diesen Victory Day. Wir warten noch darauf, dass Jesus seine Herrschaft wirklich offenbar macht. Und ich war so erstaunt und dankbar über dieses Lied mit der Zwischenzeit. Im ersten Moment habe ich gedacht, es ist eigentlich ein Karfreitagslied. Ja, da hängst du da zwischen Himmel und Erde ausgestreckt. Ist eigentlich kein Osterlied. Und doch ist es genau das, was diese Emmaus-Geschichte zum Ausdruck bringt. Wir leben auch nach Ostern in gewisser Weise in einer Zwischenzeit. Wir leben in der Zwischenzeit des Ostersonntags, wo Jesus tatsächlich den Tod besiegt hat. Wo er der Herr des Universums wurde durch seine Auferstehung und zu dem Tag, wo das alle Menschen einmal begreifen und sehen und bekennen müssen. In dieser Zwischenzeit leben wir. Das war der erste Grund, der uns hier genannt wird im Evangelium. Es gibt so etwas wie eine objektive Realität in dieser Welt, die die Herrschaft Jesu begrenzt oder noch nicht ganz offenbar werden lässt. Aber es wird uns auch noch ein zweiter Grund genannt. Und der ist auch wichtig. Da steht noch ein paar Verse weiter. Simon, gibst du uns bitte nochmal die Verse? Genau, noch ein zweiter. Und genau, das ist hier Vers 25. Da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch nicht endlich auf zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Auch hier ist die Lutherbibel wieder grandios. Da heißt es, o ihr Toren und zu trägen Herzens, alles zu glauben, was geschrieben steht in den Propheten. O ihr Toren und zu trägen Herzens, alles zu glauben. Und das ist jetzt die subjektive Realität, warum wir manchmal, so wie die Emmaus-Jünger, so betröppelt unseren Weg gehen. Weil wir träge Herzen haben. Weil wir uns so gefangen nehmen lassen von diesen irdischen Dingen. Und das ist eine Realität, die fordert uns heraus. Da sitzt Jesus an und sagt, hey, ich muss euch mal was erzählen. Und jetzt ist interessant, wie begegnet Jesus dieser Herzensträgheit? Wie geht Jesus seelsorgerlich auf diese Herzensträgheit ein? Also auch ich stelle mir da wieder vor, so als Auferstandener, ich hätte gesagt, hey, guckt mich doch mal richtig an. Hä? Und? Na? Schau doch mal ganz genau hin. Hätte nicht funktioniert. Er sagt aber auch nicht, jetzt denk doch mal richtig nach. Überleg doch mal. Hey, na? Nein. Er macht etwas ganz Seelsorgerliches. Und das ist, denke ich, für unsere Lebenswelt unglaublich wichtig. Er legt ihnen die Bibel aus. Er predigt ihnen. Und ich wette mal, dass einige von euch heute Morgen, eingeschlossen mir, hier sind, in diesem Gottesdienst, weil ihr wisst, wie sich die Emmaus-Welt anfühlt, oder? Und weil ihr wisst, wir brauchen dieses Wort Gottes. Wir brauchen dieses ausgelegte Bibelwort, das wieder unser Herz trifft. Denn eigentlich steht da alles drin. Aber unser Herz ist so träge. Wir glauben es nicht, wir fassen es nicht. Wir beschäftigen uns damit nicht. Wir setzen uns diesem lebensschaffenden, diesem gewissheitsschaffenden Wort Gottes viel zu wenig aus. Ich kann nur von mir erzählen. Wenn ich so in meiner Emmaus-Welt lebe, grau in grau, dann kann ich mich oft nicht selber überzeugen, dass das alles so richtig ist, was ich da denke und dass ich den richtigen Beruf habe und was auch immer. Das muss mir jemand sagen. Das muss mir neu zugesprochen werden. Ja, das mit dem Glauben, das ist ein Beziehungsgeschehen. Das ist so, wie dir jemand immer wieder sagen muss, hey, ich hab dich lieb. Das habe ich tatsächlich schon öfters gehört, aber ich kann euch sagen, ich brauche das wirklich öfters als einmal im Leben. Ich hab dich lieb. Das muss ich immer wieder hören. Ich bin süchtig nach diesen Worten, hey, ich hab dich lieb, ich brauche das im Alltag, du auch. Und so ist es auch mit diesem Glauben an die Realität Gottes. Dieser Glaube, der verschwindet so durch die Knopflöcher. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht das so. Am einen Tag bin ich unglaublich gewiss und sage, ja klar, Jesus, Gott, alles felsenfest. Am nächsten Morgen wache ich auf und denke, hä, was war gestern? Gott? Und dann merke ich immer wieder, das muss mir gesagt werden. Das muss mir jemand zusprechen. Da muss ich wieder neu Feuer fangen. Das ist ja das, was hier passiert, als sie dann bei den Jüngern in Jerusalem eintreffen oder als Jesus dann weg ist. Da sagen sie, brannte nicht unser Herz? Haben wir nicht Feuer gefangen, als dieser Jesus uns die Schrift ausgelegt hat? Deshalb sind wir hier, feiern Gottesdienste. Um uns gegenseitig zu ermutigen, um uns dieses Wort wieder weiterzusagen. Und ich kann euch wirklich aus eigener Erfahrung sagen, die Emmaus-Realität unseres Lebens, die pusten wir nicht einfach weg. Die Emmaus-Realität meines Lebens wird von der Osterrealität nur dann überwältigt und überstrahlt, wenn mir Jesus sein Evangelium neu sagen kann. Deshalb brauche ich die Bibel. Ich brauche den Hauskreis, ich brauche die Gebetsgemeinschaft, ich brauche Gemeinschaft mit anderen Christen und ich brauche auch meine ganz persönliche Beschäftigung mit dem Wort Gottes, weil ich ganz oft unterwegs bin nach Emmaus. Ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung machen, dass ihr diese Erfahrung macht. Jesus ist auferstanden. Ich glaube das zutiefst. Das ist eine historische Tatsache, auch daran glaube ich. Und da gibt es genügend Indizien. Aber es ist auch eine geistliche Realität, die mein Leben prägen möchte und immer mehr prägen soll. Und ich wünsche uns das als Gemeinde und als Einzelne, dass wir uns neu immer wieder entfachen und anstecken mit dieser Gewissheit gegenseitig und uns dieses Wort Gottes zusprechen, der Herr ist auferstanden. Du kannst mit ihm leben. Ich habe ihn erfahren. Er ist mir begegnet. Ich wünsche uns, dass Jesus wünscht euch und mir so begegnet. Heute und morgen und immer wieder dann, wenn uns die Realität dieses Lebens mit ihrem Grau in Grau überwältigen zu droht. Ich möchte beten. Jesus, ich verstehe das wirklich nicht ganz, warum das so ist. Warum du nicht gleich deine Herrschaft antrittst und alles offenbar wird, was wir glauben. Wir leben in dieser Zwischenzeit und leiden darunter. Und oft sind wir so Emmaus-Menschen, die eigentlich wissen könnten und doch so gefangen sind, durch die Widrigkeiten unseres Lebens. Und durch ein bisschen positives Denken werden wir diese Emmaus-Welt nicht überwinden. Herr, sprich du dein lebendiges Wort in unsere Herzen. Begegne du uns als der Auferstandene durch dein Wort in der Gemeinschaft der Glaubenden im Abendmahl, im Gebet. Herr, überzeuge, überwältige uns du selbst als der Auferstandene und tritt hinein in unsere Alltagswelt und stärke unseren Glauben, dass wir dann auch als gestärkte Menschen zurückkehren und nach Jerusalem zurückrennen und den Auftrag wahrnehmen, anderen Menschen von dir und deinem Evangelium zu erzählen, dass wir ergriffene, entflammte Menschen werden, die andere Menschen beglücken mit dieser Auferstehungsbotschaft. Bei uns fängt es an, lass es heute in unserem Herzen Ostern werden. Danke, dass du da bist und dass wir mit dir rechnen können. Amen. Thank you.